Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Guten Morgen, liebe Nathalie.
Ja, guten Morgen. Deine Lieblingsspeaker heute wieder.
Deine Lieblingspodcast-Host genau. Heute wieder. Um 9.30 Uhr lokale Zeit. Verschlafen, aber da.
Genau, heute wollen wir ja über Planung sprechen. Über Planung vom nächsten Jahr, Reflexion vom letzten Jahr. Was ist gut gelaufen? Was hätte besser laufen können? Und da habe ich so drüber nachgedacht, was wir eigentlich dieses Jahr zusammen so auf die Beine gestellt haben. Und ja, da ist mir einiges zu eingefallen. Also was war auch so ungeplant vielleicht? Was haben wir länger vorbereitet? Was haben wir vielleicht auch so ein bisschen auf die, also so eher in Zukunft geplant und dann einfach umgesetzt? Mich würde erstmal interessieren, was dir in den Kopf kommt als erstes, was wir so als erstes umgesetzt haben dieses Jahr.
Naja, als erstes was jetzt schon bei mir sehr, sehr lange in der Schublade gelegen ist und aber jetzt erst rausgekommen ist, ist der Podcast. Und das war ja eigentlich etwas, was wir ziemlich ungeplant dann rausgeschoben haben, weil wir gesehen haben, erstens mal, dass viele mich nach den Videos fragen. Viele Klienten fragen mich nach den Videos und warum machst du das und wie viel Zeit brauchst du das und bringt das was? Dann habe ich schon auch das Feedback bekommen, dass viele gesagt haben, du, ich will das im Fitnesscenter hören oder ich will das beim Autofahren hören. Und Podcast wäre praktisch. Und das ist das, was ich mir schon seit Längerem gedacht habe, obwohl ich jetzt selber, muss ich sagen, kein großer Podcast-Hörer bin, aber ich weiß, dass viele liebe Podcast hören. Und dann haben wir gesagt, okay, der Robin macht einfach das Audio-File draus und es ist wirklich keine große Action, dann noch die Podcasts reinzustellen. Und es gibt jetzt diese Tools, wo du den Podcast drauflädst und der verteilt das auf alle Plattformen. Man muss nur schauen ein bisschen, dass die ganzen Informationen zur Folge stimmen und so. Aber es ist in Wirklichkeit, also wenn man ein Video hat und dann daraus einen Podcast macht, 20 Minuten Arbeit wahrscheinlich. 10 Minuten bis 20 Minuten. Man kann das alles schon ziemlich gut automatisieren. Jetzt geht es halt dann darum, und da kommen wir dann ins nächste Jahr, jetzt geht es dann halt darum, dass wir schauen, dass der Podcast einfach mehr Leute erreicht und dass wir den mehr unter die Menschen bringen.
Aber da finde ich das auch wieder so interessant, dass man halt so lange über etwas spricht und das eigentlich auch umsetzen möchte. Und irgendwie redet man sich ja manchmal da noch ein, warte, aber ich muss noch das und das und das vorher abchecken und das machen und das hindert mich ein bisschen. Und dabei war es dann im Endeffekt auch einfach nur die Umsetzung, einfach wir machen das jetzt, fertig und dann lief das auch. Dann war es auch einfach neu, ne?
Total simpel. Ich meine, ich hab schon mit zwei Leuten geredet, die selber Podcasts haben und die haben mir halt erklärt, was man da alles braucht und es ist bla bla und so und so und so. Wobei, die haben halt Podcasts, wo sie erstens immer andere Leute interviewen, ja, was wir ja, kleiner Spoiler, auch geplant haben dann ab nächsten Jahr. Aber das macht es natürlich aufwendiger, weil du musst die kontaktieren, du musst einen Termin finden, die müssen irgendwie das Equipment haben, da muss die Qualität passen und. Oder du musst halt organisieren, dass man sich irgendwo trifft und dass das recorded wird. Aber ich habe diesen Rode Podcaster, den habe ich ja schon seit 3 Jahren hier stehen und total überdimensioniert für die normale Arbeit, aber fürs Podcasten ist er super praktisch. Ja, und dann denkt man sich, man schiebt es ein bisschen raus und ich müsste ein bisschen drüber nachdenken und so weiter und so weiter. Und das ist auch so ein klassisches Beispiel, wenn dann das Team da ist und man hat die Abläufe und die Prozesse, dann ist es leicht, etwas dazuzugeben. Und das war so der Podcast, war so ein klassisches Beispiel. Aber wenn ich jetzt nicht dich gehabt hätte und nicht den Robin gehabt hätte und ich mir jedes Mal denke, boah, ich muss das aufnehmen und dann muss ich schneiden und so weiter, dann ist es zu viel natürlich.
Aber der Ball ist ja auch wirklich so ins Rollen gekommen mit Social Media erstmal, alle Kanäle, die du hast, dann die YouTube-Videos und diese ganze Struktur, die dann da auch hintersteckt und dann hat man also wirklich Schritt für Schritt alles aufgebaut und dann kam, also deswegen war es so easy, sage ich mal, denke ich, mit dem Podcast, weil alles davor schon lief.
Ja, und es war halt auch, dass ich dieses Jahr gesagt habe, ich will jetzt mich auf einen Channel fokussieren. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre so ein bisschen ausprobiert und auch mit dir, wir haben ja Insta probiert, wir haben Facebook gemacht, wir haben dieses Tool, das uns die Videos überall hin verteilt. LinkedIn habe ich das letzte Jahr ziemlich viel gemacht. Ich habe gesehen, bei LinkedIn kriege ich einfach null Reichweite, weil das Thema einfach nicht zu den LinkedIn-Themen passt. LinkedIn hat 5, 6 Themen und die werden ausgespielt. Und wenn du dann nicht dabei bist, wenn das jetzt nicht New Work ist oder Renewable Energy oder Automotive oder IT oder KI oder so etwas, dann wirst du dann einfach nicht ausgespielt und dann ist es eigentlich relativ uninteressant. Man kann natürlich dort eine Visitenkarte stehen haben, ja, und jetzt habe ich schon ein paar Follower dort und so weiter und da kommt immer wieder etwas darüber, aber es macht keinen Spaß, wenn da überhaupt keine Interaktion ist und das ist einfach eine B2B-Plattform, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich habe irgendeine Marketing-Agency für B2B, dann wäre das ganz was anderes. Aber mit den Dienstleistungen ist LinkedIn jetzt nicht so super interessant. Und ich habe immer schon gerne Videos gemacht, weil mir das Medium einfach Spaß macht und weil ich finde natürlich, du kommst über ein Video, kommst du viel besser und näher rüber, als nur über einen Blog oder ein Posting, weil in einem Video kannst du dich nicht wirklich verstellen. Und deswegen, ja. Leute, die mit dir arbeiten wollen, die wollen einfach Videos sehen. Und deswegen, glaube ich, war das, was zum Podcast geführt hat, die Entscheidung, dass wir sagen, nein, wir konzentrieren uns auf YouTube und ballern da auch wirklich viel raus. Und ich meine, wir geben jetzt pro Woche ein langes Video und jeden Tag 2 Shorts raus. Ja, also da geht schon ein bisschen was. Und das haben wir jetzt natürlich auch gesehen, dass die Reichweite gestiegen ist und dass immer mehr Abonnenten kommen. Und das war sozusagen die Basis für den Podcast.
Ja, und man springt auch über seinen eigenen Schatten, eher neue Sachen auszuprobieren, finde ich. Das macht so Spaß dabei, ne? Dass man dann wieder sagt, okay, jetzt habe ich das und das eine Weile gemacht und jetzt mache ich wieder was Neues und dann werden neue Sachen interessant, also in Form von Video. Und ja, es wird nicht langweilig.
Ja, ich finde vor allem beim Video, weißt du, beim Video hast du halt diesen Faktor, du stellst dich hin und sprichst was rein und das hat immer ein bisschen ein spontaneres Element, als wenn ich da ein Posting habe und da mache ich, weißt du, bei LinkedIn, da gibt's ja und Meta, weißt du, die Leute machen ja Contentpläne und mit KI 3 Monate im Voraus und welche Themen und bla bla bla, das ist null spontan.
Ja.
Und ich finde, man merkt das und das ist halt, es geht dann jetzt nur mehr darum, irgendwie Interaktion aufzurufen um jeden Preis und da kommen irgendwelche Themen. Und dann gibt's halt diese Ponds, wo die Leute sich gegenseitig liken und dann pusht man die Beiträge rauf und so weiter. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, das ist für mich auch nicht interessant, weil ich überhaupt nicht weiß, was gut ankommt. Ja, das Interessante bei Social Media ist ja immer, dass du in den Wald hineinrufst und dann schaust du, okay, was kommt zurück? Und dadurch lernst du, was deine Zielgruppe oder was Menschen gerne hören. Du kriegst Kommentare, du siehst, welche Beiträge und welche Themen und welche Formate laufen besser. Das hast du ja alles nicht in diesen künstlichen Ökosystemen, wo alle sich nur gegenseitig liken und dann freuen sie sich, wenn sie 300 Likes haben, aber in Wirklichkeit interessiert es niemanden. Und die sitzen halt genau. In der Früh und haben sie ihre 5 Leute und die klicken sie halt durch. Ja. Das finde ich halt interessant an YouTube und was halt viele nicht checken, was YouTube halt unterscheidet, ist, dass YouTube eine Suchmaschine ist und nicht unbedingt ein Social-Media-Kanal. Natürlich ist es eine Art Social-Media-Kanal, aber die Leute gehen auf YouTube, um natürlich entweder sich zu unterhalten oder um Antworten zu suchen, so wie auf Google. Und es ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Und deswegen erwischt man die Menschen in einem ganz anderen Stadium ihrer Suche als zum Beispiel auf Facebook. Auf Facebook wollen sie eigentlich Katzenbilder schauen oder sich die Fotos vom Urlaub von den Freunden anschauen und ich unterbreche sie mit meinem Hallo, du musst dein Leben verbessern. Das interessiert sie vielleicht gar nicht so, weil die wollen eigentlich eher abschalten und sich berieseln lassen. Und auf YouTube gehen die Leute aber und suchen, keine Ahnung, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Burnout oder.
Ja.
Das heißt, sie sind viel aktiver und sie suchen die Informationen. Das heißt, man erwischt sie in einem ganz anderen Zustand. Und ich finde das gerade interessant auf YouTube.
Ja, das merkt man auch, dass es so die richtigen Leute erreicht, beziehungsweise wirklich die ja auch auf der Suche sind nach etwas, was sie weiterbringt. Gut, dann kommen wir doch zu unserem Thema Planung. Und da hat mich halt so diese Frage beschäftigt, als ich dann so das vergangene Jahr reflektiert habe. Wie gehen wir denn eigentlich gedanklich ins nächste Jahr und warum ist Planung dabei eigentlich so wichtig?
Sind zwei gute Fragen. Also Planung, ich glaube, ich bin sehr, sehr pragmatisch, sagt man mir. Ja? Keine Ahnung, ob das so stimmt, aber ich bin schon jemand, der eher mal wartet, was er vor sich hat und sich dann Gedanken darüber macht. Ich bin nicht so der Megaplaner. Ich sehe, es gibt Menschen, die sind viel, viel geplanter. Ich habe einen Klienten, den ich schon seit einigen Jahren begleite, und er hat ein Excel-Sheet von 30. Lebensjahr bis zum 65.
Echt?
Und er hat alles in diesem Excel-Sheet drinnen, ja. Und er erreicht seine Ziele und er plant das und er plant alles ins letzte Detail. Und er ist einfach ein Typ, dem das entspricht, sage ich mal. Ja. Also das unterstützt ihn. Das setzt ihn jetzt nicht unter Druck, es motiviert ihn. Er setzt ihn nicht unter Druck, aber er hat dadurch eine Struktur. Und es ist natürlich, eine Planung ist immer gut, weil sie uns Orientierung gibt. Ja. Also ich glaube, viele Menschen machen den Fehler, unter Anführungszeichen, dass sie sich bei Zielen und bei Planung dann total darauf versteifen, jedes Zwischenziel zu erreichen und genau auf Punkt und Komma zu landen. Ich finde bei Zielen und Planung eigentlich das Entscheidende, dass ich immer eine Orientierung habe, weil, machen wir uns nichts vor, es geht uns nicht jeden Tag gleich gut, wir haben nicht jeden Tag die gleiche Energie, wir sind nicht jeden Tag gleich motiviert, wir sind nicht jeden Tag gleich kreativ und so weiter. Das heißt, es ist gut, wenn wir dann vielleicht mal einen Tag haben, wo wir sagen, heute habe ich eigentlich keine Lust oder was soll ich heute machen oder ich weiß jetzt gar nicht genau, was sind die Prioritäten, dass ich dann irgendein Tool habe, wo ich sagen kann, okay, ich plane mir die Woche, ich plane mir den Tag oder das Quartal und habe ein entferntes Ziel, auf das ich hinarbeite. Und für mich ist Planung das, dass man sagt, man hat ein langfristiges Ziel, weißt du, das wir auch im Workshop machen, Zukunfts-Ich, wer will ich in 15 Jahren sein? Und dann beginne ich, dieses Ziel runterzubrechen in Dinge oder in Tasks, die so klein sind, dass ich sie in meinem Kalender stehen habe. Und ich glaube, wo sich die meisten Menschen schwer tun, ist das dazwischen. Ja? Es ist, irgendwann schafft man es, ein langfristiges Ziel zu haben, vielleicht jetzt nicht 15 Jahre, aber sagen wir mal 10 Jahre. Und die meisten schaffen auch, sich Dinge irgendwie in den Kalender einzutragen. Aber ich glaube, dass diese zwei zusammenpassen und in die gleiche Richtung ziehen, da strugglen die meisten. Deswegen ist es halt wichtig, dass man sagt, okay, ich habe die ganz langfristigen Ziele, dann breche ich sie runter auf Jahre, dann breche ich sie vielleicht runter auf Quartale oder Monate, auf Wochen. Und da ist dann Stopp, weil ich finde, die effizienteste Planung ist die Wochenplanung. Aber da kommen wir dann eh noch zurück.
Und wenn ich jetzt, gut, wir befinden uns jetzt im Dezember, wir stehen ja kurz davor quasi, vor dem Jahreswechsel. Woran merke ich denn, dass ich ein gutes Jahr hatte? Also in allen Bereichen jetzt, als Unternehmer, als Führungskraft oder halt auch als Mensch einfach generell in meiner Familie. Ist es wirklich dieses, dass ich das abhaken kann, dass ich alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe? Ist das dann für mich ein gutes Jahr oder sind das andere Sachen?
Gibt verschiedene Ebenen, ja, so wie es verschiedene Bereiche in unserem Leben gibt, gibt's da auch verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, als Unternehmer, natürlich, du möchtest deine unternehmerischen Ziele erreicht haben oder vielleicht sogar drüber sein. Manchmal ist man drunter. Ich glaube, da ist es auch wichtig, gerade für so kleine Unternehmer wie mich, was ich halt viel sehe, ist, dass viele das dann, wenn sie mal ein Ziel nicht erreichen, dass sie das dann total persönlich nehmen und als persönliche Niederlage nehmen. Da ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, okay, was kann ich wirklich an mir verbessern, an meinem Verhalten verbessern, wo kann ich was dazulernen, wo kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln, um dann die richtigen Dinge zu tun im nächsten Jahr, um die Ziele dann zu erreichen. Sich auch zu überlegen, sind die Ziele realistisch gesteckt oder habe ich einfach irgendwo etwas zu optimistisch eingeschätzt oder zu negativ. Aber vor allem sind hier auch, da geht es ja nicht jetzt so sehr ums Geld, sondern da geht es eher darum zu sagen, okay, bin ich am richtigen Weg, entwickelt sich das Unternehmen, weil wenn es halt stagniert oder bergab geht über längere Zeit, dann ist halt immer ein Zeichen, dass ich irgendwo am falschen Weg bin. Also ich würde das immer so als Wegweiser nehmen. Das ist mal das Unternehmerische. Und dann zu sagen auch ganz einfach, wie war das Leben für mich, wie war das Jahr für mich als Mensch? Wie habe ich mich gefühlt? Wie war es mit meiner Familie? Wie war es in der Partnerschaft? Keine Ahnung, wie war es mit den Kindern? Wie war es mit der Balance? Habe ich genug Zeit gehabt für mich oder für die Dinge, die mir wichtig sind? Es gibt ja auch so Journals, wo du dann jeden Tag sagst, okay, zwischen 1 und 5 gibst du dir eine Note, wie gut du dich gefühlt hast, und dann machst du einen Durchschnitt daraus für Woche, für Monat, für Jahr und so weiter. Ich finde, das sind ganz interessante Methoden, wie man das trackt oder auch diese Dinge da, wo man dann schaut, okay, wie habe ich geschlafen, habe ich genug geschlafen, habe ich genug Recovery, habe ich genug trainiert und so weiter. Ich finde, man darf sich da nicht überoptimieren, weil sonst ist das nur Stress. Aber es ist ganz interessant, diese Dinge zu tracken und zu sagen, okay, in welche Richtung geht das? Und auch realistisch zu sagen, okay, wenn ich jeden Tag 3 Stunden auf Netflix verbringe, nach der Arbeit am Sofa, weil ich einfach auszoomen will, wenn ich fertig bin, dann bin ich nicht im richtigen, dann bin ich nicht in der richtigen Richtung unterwegs. Ich brauche mich deswegen jetzt nicht auspeitschen. Aber ich sollte darüber nachdenken, wie ich das verändern kann. Also ich glaube, das sind die Hauptbereiche. Ja. Das eine ist natürlich das wirtschaftliche, unternehmerische, aber das andere, was wichtiger ist, vielleicht nicht so leicht zu messen, aber de facto wichtiger ist, weil wie habe ich mich gefühlt und wie zufrieden bin ich auch mit dem Menschen, der ich da war dieses Jahr.
Ja, manchmal müssen es ja gar nicht so radikale Sachen sein oder radikale Ziele, sondern vielleicht einfach so kleine Veränderungen. Da reden wir ja auch öfter drüber. Aber was würdest du denn sagen, wie viele Fokusthemen für ein Jahr angemessen sind? Also so, dass ich dann auch sagen kann, realistisch, die kann ich erreichen.
Ja, gute Frage. Das habe ich mich gefragt, wie du mir gestern die Fragen geschickt hast. Ich glaube, das ist sehr von deinem Setup abhängig. Erstens mal von deinem Setup und zweitens, was ist ein Fokusthema? Ja? Also weißt du, wenn ich mich anschaue und ein kleines Team anschaue, dann sage ich, ein Fokusthema kann zum Beispiel sein, ich sage jetzt irgendwas, einen Podcast zu starten oder einen Social-Media-Kanal gut zu bespielen mit gewissen Zielen. Das kann ein Fokusthema sein oder was wir jetzt machen, so diese Workshop-Schiene für nächstes Jahr ausbauen und neue Formate entwickeln. Da, für mein Gefühl und für meine Erfahrung her, ist es gut, wenn man so 2, 3, maximal 4 Fokusthemen pro Jahr hat. Es hängt natürlich auch davon ab, ist es etwas, was du von null startest oder ist es etwas, was es schon gibt und was du veränderst. Ganz anders ist natürlich, wenn du jetzt ein Setup hast, wo du sagst, keine Ahnung, ich bin Geschäftsführer oder ich habe eine größere Mannschaft und ich sag, ich muss eigentlich nur die Dinge anstoßen und dann ein bisschen nebenher laufen, schauen, ob die Mannschaft das gut macht. Da kannst du wahrscheinlich 10 Fokusthemen auch haben. Hängt halt immer davon ab, in Wirklichkeit, und ich glaube, da belügt man sich oft, wie viel zeitlichen Aufwand von meiner Seite braucht das Ganze.
Naja.
Und da kann ich halt runterbrechen, ja, und kann sagen, okay, keine Ahnung, wir wollen in irgendeinen neuen Markt gehen oder wir haben ein neues Produkt, das wir launchen wollen oder wollen eine neue Abteilung aufbauen oder ein neues internes System installieren. Und dann kann ich mich ja hinsetzen und sagen, naja, realistischerweise, ich brauche dafür die Person ABC und wir werden so und so viele Meetings brauchen und da werden so und so viele Rückfragen kommen und dann muss ich so und so viel ein bisschen hinterherlaufen, damit das funktioniert. Und da kriege ich dann schon ein Gefühl dafür und wenn ich es noch genauer einschätzen will, dann setze ich mich halt mit den Leuten zusammen, mit den Stakeholdern, die ich dafür brauche und schaue mal, wie die das sehen, schaue mal, wie weit die in dem System, in dem Thema drinnen sind, was die da reinstecken können an Manpower. Und so kriege ich eine ganz gute Einschätzung. Und dann kann ich sagen, okay, wie viele Themen gehen sich da insgesamt parallel aus? Oft ist es so, dass ich halt mir da zu viel in den Terminkalender reinstopfe, also was ich halt sehe. Und dann habe ich ja eher das Problem, erstens, dass es vielleicht die Qualität nicht so optimal ist, aber bei unseren Klienten ja weniger, dass die Qualität nicht so optimal ist, sondern dass sie eher dann alles perfekt machen wollen, was dann dazu führt, dass sie zu viel machen, zu wenig Zeit haben und manchmal dann ein bisschen frustriert auch sind, wenn sie dann, keine Ahnung, im September, Oktober sehen, sich nicht alles ausgegangen, was denn nicht daran gelegen hat, dass sie nicht gut gearbeitet haben, sondern dass es einfach daran gelegen hat, dass zu viel am Plan war.
Also wenn ich so an Planung denke und dieses Vorplan und das alles niederschreiben und so weiter, das klingt ja alles schon so sehr theoretisch, aber wir sind ja auch alle Menschen und wir haben ja auch alle so unsere eigenen Grenzen. Und das hat ja auch viel eben mit Prioritäten setzen zu tun. Also wenn ich ein Ziel habe, muss ich mich ja aber auch fragen, okay, was hat mich bisher daran gehindert, das zu erreichen? Was muss ich jetzt streichen? Was hält mich emotional zurück, damit ich dieses Ziel nächstes Jahr erreiche? Welche Gedanken hast du dazu?
Naja, da gibt's die lustige Geschichte von Warren Buffett, keine Ahnung, ob die stimmt. von Warren Buffett mit seinem Pilot, wo der Warren Buffett einen seinen Pilot fragt, sag mal, hast du eigentlich im Leben nichts anderes vor, als mich durch die Gegend zu fliegen? Und der Pilot sagt, doch, ich hab urviel Sachen, die ich noch machen möchte. Und der Warren Buffett sagt ihm, na gut, dann mach mal eine Liste mit den 20 wichtigsten Sachen. Und der Pilot macht eine Liste. Und ein paar Wochen später kommt er wieder und der Warren Buffett schaut sich die Liste an und sagt, okay, was du jetzt machst, ist du die ersten drei Ziele, das sind die wichtigsten, die verfolgst du und alle anderen, die 17 anderen, kommen auf die Not-to-Do-Liste. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenige Leute haben, dass sie eine Liste haben von Dingen, egal jetzt, ob sie es wirklich aufgeschrieben haben oder einfach im Kopf haben, die sie einfach nicht tun. Weil wir brauchen, um Fokus zu haben und um unsere Energie und unsere Zeit zu konzentrieren auf die Dinge, die wichtig sind, brauchen wir einfach auch ein System, das uns sagt, das greift nicht an, weil das ist nicht wichtig oder das ist nicht dringend oder das hat einfach keinen Hebel. Und deswegen lass die Finger davon, auch wenn du gerne, keine Ahnung, um 17 Uhr, wenn dann schon die Energie nicht mehr so toll ist und du siehst da irgendwelche Aufgaben hineinrasseln bei dir, wo du denkst, das könnte ich noch machen, nein. Davon musst du einfach die Finger lassen. Da muss man konsequent sein. Dafür ist, glaube ich, die Planung auch sehr, sehr wichtig, dass man sagt, alles hat seine Zeit. Das heißt, es gibt ein Thema und das würde ich irrsinnig gerne machen und das interessiert mich oder es kommt irgendein Mitarbeiter daher und ist da voll motiviert dahinter und alle Mitbewerber machen das und dann denkst du, ich muss das auch machen. Aber trotzdem die Disziplin zu haben, nein, ich greife das erst im nächsten Quartal oder im nächsten Halbjahr oder im nächsten Jahr an, weil jetzt hat einfach etwas anderes Priorität. Und da dieses Nein sagen zu anderen Leuten, aber auch zu sich selber, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was ich bei erfolgreichen Unternehmern beobachte, dass die wirklich sich konzentrieren können auf ein paar Dinge, bis die Dinge so weit sind, dass man sagt, okay, jetzt ist das über den Berg, jetzt braucht das vielleicht noch ein bisschen Nachbetreuung, aber es läuft mal, es hat mal ein Momentum. Und jetzt hole ich mir das Nächste und nicht zu viele Baustellen auf einmal aufreißen.
Ja, dieses zu viele Baustellen auf einmal aufreißen, das ist, glaube ich, etwas, was auch viel mit Disziplin zu tun hat. Ja, wenn ich an Planung denke und sage, oh, ich möchte auch das machen und das machen und das machen und das machen. Und dann mache ich alles auf einmal, aber mache gar nichts davon richtig, weil wieder die Zeit fehlt, überall irgendwie gleich viel oder gute Energie reinzustecken. Und dann ist es ja auch wieder wichtig, dass ich sage, okay, ich fange jetzt erstmal mit einem an, dann mache ich das zu Ende, dann fange ich mit dem nächsten an und kann das auch wirklich gut begleiten und verfolgen.
Und noch kurz dazu, weißt du, was total unterschätzt wird, gibt es ein ganz interessantes Buch, ne? Es ist vom Inhalt interessant zu lesen, es ist ein bisschen langweilig, das heißt Hyper Efficient, das ist von einer Neurowissenschaftlerin und die sich sehr viel damit beschäftigt, wie können wir möglichst effizient arbeiten. Was heißt möglichst effizient? Heißt, dass die Qualität gut ist und dass ich am Ende des Tages noch mit vollen Batterien aus der Arbeit sozusagen rausgehe. Und die haben halt viele Studien gemacht und genau untersucht, wie arbeiten wir optimal. Und was da rauskommt, ist, dass wir viel, viel mehr Pausen machen müssen am Tag, als wir eigentlich glauben. Und aber, wenn wir diese Pausen machen, dass wir quasi mit dem gleichen Energielevel aus der Arbeit rausgehen können, wie wir reingegangen sind. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was die ganz viele Leute lernen müssen, dass sie nicht so gestresst und schnell durch den Tag laufen, sondern dass sie insgesamt viel, viel effizienter und schneller sind, wenn sie sagen, ich mache jede halbe Stunde 10 Minuten Pause, das macht ja niemand. Ja? Ein Meeting, 60 Minuten, paff, paff, dann vielleicht 10 Minuten Pause, WC, Kaffee und Mails checken und nächstes Meeting. Ja? Und da bin ich natürlich, wenn ich das immer so mache, bin ich irgendwann platt. Und selbst wenn ich nicht platt bin, dann habe ich meistens nicht die Zeit, wirklich tief in ein Thema reinzugehen. Und dann ist die Qualität nicht optimal, dann kommt das Thema immer wieder und ich muss es 100-mal angreifen. Und ich glaube, das ist etwas gerade, weißt du, in so einer Zeit, wo wir jetzt sind, wo alles schnell geht und alles wird KI optimiert und die einfachen Aufgaben fliegen ja eigentlich weg, dass man sagt, okay, ich beginne für mich ein Tempo zu finden, einen Rhythmus zu finden, wo ich gut durch den Tag gehen kann und auch durch die Woche und ich kann optimale Qualität abrufen und es geht nicht darum, so viel zu machen, sondern eher weniger zu machen und bewusst zu wissen, was man tut und das wirklich gut zu machen. Und das, meiner Erfahrung nach, bringt das den Erfolg und nicht dieses Schnell und dieses Durchpowern.
Und das ist aber dann wahrscheinlich für jeden individuell wieder, ne? Da muss ja wahrscheinlich wieder jeder schauen, was für ihn oder für sie am besten funktioniert.
Klar, es ist total individuell. Es beginnt beim Schlafrhythmus. Es beginnt beim, habe ich eine Familie, möchte ich mit ihnen Abendessen, wann gehe ich schlafen, wann möchte ich im Büro sein, wann sind die Mitarbeiter da, wann am Tag bin ich effizient oder fühle mich gut, wie ist meine Woche, habe ich Kundentermine draußen drinnen und so weiter und so weiter. Es ist total individuell, aber meiner Erfahrung nach kann jeder 20-30% optimieren, der sich noch nicht wirklich tief mit diesen Systemen beschäftigt hat, weil man einfach common Fehler macht. Und weil einfach so viel Information auf uns einprasselt den ganzen Tag über E-Mail, über WhatsApp und so weiter, dass es schwierig ist, wirklich seinen Fokus zu halten.
Das ist ja, also klingt ja dann schon eher so nach dieser kurzfristigen Planung. Es ist schlauer, dann wahrscheinlich am Abend vorzuplanen und halt in kleinen Schritten zu planen, als dann irgendwie morgens aufzustehen und zu gucken, okay, was kommt jetzt alles auf mich zu und wie arbeite ich das ab spontan?
Ja, also schau, meine Lieblingsart der Planung ist Wochenplanung, weil meine Erfahrung ist, wenn ich mir die Tage so total durchplane und dann verschiebt sich irgendetwas und okay, bei mir verschiebt sich jetzt nicht so viel, ja, aber natürlich, wenn ich eine Company habe und Kunden und Mitarbeiter, dann verschiebt sich oft etwas und da kommt etwas rein, das muss jetzt gemacht werden und dann zerschießt es mir den Tag und dann, was passiert am Abend? Entweder bin ich frustriert, weil sich nicht alles ausgegangen ist, wenn ich so ein Tagesplaner bin, oder ich sitze bis um 9, 10 am Abend, weil ich noch das einhole, was sich verschoben hat. Ja, beides nicht optimal. Das heißt, ich finde es immer besser, eine Woche anzuschauen und mir zu sagen, okay, was ist für diese Woche der Fokus? 2, 3 Themen, die in diese Fokusblöcke am Vormittag hineinkommen und dann auch Pufferzeiten zu lassen, wo ich sage, okay, es wird irgendwas daherkommen, was ungeplant ist und dann habe ich Zeit dafür vorgesehen und wenn nichts daherkommt, wunderbar, dann kann ich mit meinen Mitarbeitern reden, dann kann ich ein paar Kunden anrufen, dann kann ich mich hinsetzen und einmal nachdenken darüber, was ich nächste Woche machen möchte. Also ein bisschen den mir selber Pufferzeiten zu geben, ne? Und dann innerhalb der Tage verschieben zu können, weil meistens gibt es 2, 3 Dinge, die nicht so zeitkritisch sind, die kann ich dann nächste Woche machen. Und so kann ich dann halt die Dinge immer ein bisschen weiter verschieben und komme nie wirklich ins Strudeln, weil ich einfach immer genug Puffer habe. Deswegen finde ich, ist die Wochenplanung gut. Und da kannst du dich am Freitag am Nachmittag oder manchmal machen es halt am Sonntag am Nachmittag sich hinsetzen und sagen, okay, wie schaut meine Woche aus? Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe einen Google-Kalender und da kriege ich jeden Tag in der Früh ein E-Mail. Und da sehe ich dann eigentlich, okay, was sind meine Termine und that's it. Und das reicht mir, weil ich halt sehr nach meinem Kalender lebe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht sich zu sehr voll plant und sich denkt, jedes Meeting, das ich zusätzlich mache, das bringt etwas.
Ah ja. Aber wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt zum Beispiel Dinge anders laufen, als ich sie geplant habe? Also wie halte ich mich damit auf? Denke ich zu viel darüber nach? Wie schiebe ich das nochmal nach, um es nachzuholen?
Naja, hängt jetzt auch von der Zeitebene ab. Ja, okay, es kann sein, dass etwas dazwischen kommt und mir den Tag verschiebt. Kann etwas dazwischen kommen und ein riesiges Projekt, an dem man ein Jahr gearbeitet hat, wird nichts. Ja, also da sind vielleicht auch unterschiedliche Sachen gefragt. Auf der kurzen Ebene brauche ich einfach Flexibilität. Das heißt, okay, es verschiebt sich was, zack, 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 wie kann ich mich umorganisieren, um sozusagen da weiter dran zu bleiben. Bei den großen Dingen, wenn etwas nicht funktioniert, da brauche ich eher Resilienz. Da muss ich sagen, okay, puh, mühsam vielleicht, kurzfristig, aber immer natürlich eine gute Möglichkeit zu lernen, warum hat es nicht funktioniert. Irgendwelche Marktbedingungen, hab ich etwas falsch gemacht oder die Mannschaft, was wiederum dann auf eigentlich mein Fehler ist oder meine Aufgabe ist, das zu verbessern. Und da brauche ich Zeit wiederum zu reflektieren und zu analysieren. Und ich glaube, so über dem Ganzen, was ich eine gute Herangehensweise finde, ist zu sagen, ich habe bestimmte Ziele, die sind langfristig und an denen bleibe ich dran und da bleibe ich stur und da beiße ich mich rein wie ein Bullterrier und die lasse ich einfach nicht los. Aber ich versuche flexibel zu sein bei der Art und Weise und dem Weg, wie ich diese Ziele erreiche. Weil oft erreichen wir ja Ziele durch irgendwelche Umwege und die Umwege kommen durch irgendeine Seitentür am Dienstagnachmittag und ich denke mir, oh Gott, urmühsam, Katastrophe. Und im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass genau weil wir diesen Umweg nehmen mussten, wir das Ziel schneller erreicht haben. Das heißt, ich glaube, man sollte die Eigenschaft entwickeln, unerwartete Dinge eher mal neutral oder gleichmütig oder sogar positiv zu sehen und flexibel zu sein und zu sagen, ah, okay, da kommt etwas daher. Und in unserem ursprünglichen Plan sieht es aus, als wäre das eine Mühsamkeit. Aber vielleicht im Nachhinein kommen wir drauf, dass genau dieser Misserfolg oder diese Herausforderung uns dabei geholfen hat, den Weg schneller zu finden oder unser Ziel schneller zu erreichen, weil wir über etwas nachdenken mussten. Im Moment macht es uns langsamer, aber langfristig macht es uns schneller. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man eben so gleichmütig wird und nicht sagt, oh Gott, Katastrophe, oh, der Plan ist zerschossen, wir müssen jetzt alles ändern. Sondern, nein, okay, da kommt jetzt etwas, da kommt jetzt eine Kurve mehr und wir machen jetzt einen kleinen Umweg und schauen wir mal, was wir lernen können auf dem Umweg.
Ja, genau. Das sieht man dann ja aber wieder, wenn man dann wirklich die Zeit zurückreflektiert und dann sieht, okay, das hat mir aber doch das und das und das gebracht und die Pluspunkte konnte ich dann irgendwie auf meinem Konto verrechnen dadurch. Ne? Also das heißt, Flexibilität ist schon klug, aber wann fängt denn Flexibilität an, mich irgendwie doch auch zurückzuhalten in meiner Planung? Was meinst du?
Flexibilität in der Planung, weiß ich gar nicht, ob sie einen zurückhält, aber mit Flexibilität ist es natürlich wie mit jeder Eigenschaft. Die ist gut bis zu einem gewissen Punkt und dann beginnt sie zu kippen. Ja. Bei Flexibilität würde ich sagen, beginnt es dann zu kippen, wenn ich mein Ziel aus den Augen verliere, weil ich zu flexibel bin im Sinn von, ich gebe zu viel nach den Einflüssen, die von außen kommen, vielleicht auch manchmal von innen, aber eher von außen kommen. Und andere Leute haben vielleicht für mich andere Ideen oder Ziele. Und wenn ich da zu flexibel bin und sage, das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit und dem möchte ich es recht machen und hier möchte ich nicht Nein sagen, ne? Dann kann es sein, dass ich mich verirre und Umwege mache, die nicht so viel bringen. Aber generell ist Flexibilität etwas, was meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach total unterschätzt wird und viel, viel positiver ist, als wir vielleicht das Bild davon haben, weil gerade die Männer haben ja eher so dieses Bild, so ich muss auf meiner Spur bleiben und ich darf nicht nachgeben, ich muss eher so wie eine Mauer dastehen und da kommt eine Ziegel nach der anderen drauf und das ist jetzt nicht sehr flexibel vom Konzept her. Da hilft es den meisten, würde ich sagen, wenn sie mal eher so an diesen Bambus denken, der halt nachgibt, ohne zu brechen und dann kippt er halt und dann geht die Welle drüber und dann steht er wieder auf und das Wachstum geht weiter in die gleiche Richtung. Also da wo ich sehe bei Unternehmen, dass die Flexibilität ein Thema ist, wenn sie Konflikte scheuen und wenn sie halt ein Thema haben mit Nein sagen und Grenzen ziehen. Ja, jetzt, egal, ob es Mitarbeiter ist oder Kunden, dass sie dann denken, sie müssen nachgeben oder sie wollen jetzt nicht unbedingt streiten, also sagen sie im Zweifel ja. Das ist aber nicht echte Flexibilität. Ja. Echte Flexibilität ist ja zu sagen, okay, es kommt etwas und ich kann's integrieren und einen Vorteil daraus holen. Wenn ich sage, ich habe ein Problem damit, Nein zu sagen, das ist eher so ein Thema von Konfliktscheu.
Ja, du hast es ja eben schon einmal gesagt mit dem Nein sagen. Das ist, denke ich, so ein Thema, das viele auch so beim Jahreswechsel irgendwie in den Fokus nehmen wollen. Lernen, Nein zu sagen. Aber wenn ich Nein sage, oder das funktioniert ja wirklich nur, wenn mir auch klar ist, wofür ich Ja sage.
Genau.
Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema für unser nächstes Video. Ja, erstmal vielen Dank für deine Sicht der Dinge und wenn es dir gefallen hat und du dich hier und da wiedererkannt hast, dann lass gerne ein Abo da und ein Like oder ein Kommentar und wir wünschen auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns 2026 wieder.
Und Podcast abonnieren nicht vergessen.
Ah ja, Podcast abonnieren, genau. Ganz, ganz wichtig.